Ich merke erstmal Gratulation zu diesem genialen Gemeindezentrum. Und ihr habt das so aufgebaut wie Kiel, habe ich gehört. Hier ist die Börde, ne, und links und rechts und vom Ufer so ungefähr. Ne? Also, dieses Herz soll dich daran erinnern, dass Gott ein Herz voller Liebe hat. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die wissen nicht, dass Gott ein weiches Herz hat. Viele Christen, die mir begegnet sind, die kennen nur einen hartherzigen Gott. Kommt ein Vater nach einem Seminar zu mir und sagt, was habe ich nur für Sünde verbrochen, dass Gott mich so gestraft hat. Ich sage, was ist los? Ja, ich habe ein behindertes Kind. Und ich gesagt, was? Du glaubst wirklich, das ist eine Strafe Gottes? Sagt, ja. Ich habe als Teenager bin ich von Gott weggegangen und wahrscheinlich ist das jetzt die Strafe, die ich büßen muss. Ich verurteile diesen Menschen nicht, weil ich weiß, dass in den Herzen von vielen von uns, vielleicht sogar von uns allen, manchmal genau dieselben Dinge ablaufen. Vielleicht ein bisschen in anderer Variation. Du hast morgens deine stille Zeit nicht gemacht und dann wirst du noch an der Ampel geblitzt und dann kommst du zur Arbeitsstelle und dein Chef macht dich an und du denkst, siehst du, das kommt davon, weil du morgens nicht richtig gebetet hast. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Kennt ihr das? Was für ein Gottesbild. Ich bin Sohn eines Beamten. Nichts gegen Beamte, ja? Aber Gott ist kein Beamter. Gott ist keine Politesse, die hinter dir steht und sagt, ah, schon wieder falsch gepackt, hab's doch gewusst. Gott ist nicht ein Sündenzähler. Weißt du, darf ich jetzt predigen heute? Dankeschön. Weißt du, Gott möchte nicht einfach als jemand dir erscheinen, der so ein hartes Herz hat, sondern ein weiches Herz hat, voller Liebe. Er ist aber Vater. Aber Vater. Ein Vater voller Liebe. Und ich bin zu euch gekommen, weil ich euch einfach sagen soll in seinem Namen, dass er euch segnen möchte. Nicht nur wegen dem neuen Gemeindezentrum, das neue Gemeindeabschnitt ist und Marion und Lars, die kenne ich schon lange Zeit und freue mich einfach, die sind so super gelandet hier. Also der Lars hat mir heute eure Stadt lieb gemacht. Ja, wir haben eine kleine Stadtrundfahrt gemacht auf dem Weg hierher. Also er konnte ja gar nicht anders, hat mir alles gezeigt so, ja. Und er schwärmt von dieser Stadt und es ist schön. Es muss gut sein, in Kiel zu leben oder hier in Kiel und um Kiel herum, ja? Weil Gott diese Stadt wirklich liebt. Er liebt unser Land, er liebt jeden Menschen auf dieser Welt. Unfassbar, 7 Milliarden Menschen. Wie schafft er das? Ich schaffe noch nicht mal einen Menschen richtig zu lieben. Mich selbst. Geschweige denn meine Frau, meine Kinder, die Geschwister meiner Gemeinde, die ganze Welt, die Feinde, die mir wehtun. Damit wir uns richtig verstehen, dieses Herz des Vaters hat einen Namen, das ist Jesus Christus. Gott hat sich das Herz rausgerissen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, also Gott der Vater, dass er seinen einzigartigen Sohn Jesus Christus gab, damit alle, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen? Amen. Jetzt darfst du Amen sagen, Bruder. Amen. Siehst du. Amen. Und er hat dieses Herz ans Kreuz genagelt von Golgatha, damit alle Menschen sehen und erkennen können, so sehr liebt Gott diese Welt. Wisst ihr, das Schöne an meinem Beruf ist, anschließend nach so einem Gottesdienst kommen die Leute zu mir, schütteln mir die Hand, sagen, vielen Dank, Bruder Hoffmann, das habe ich alles schon gewusst. Liebe Gottes, das ist Alpha-Kurs erste Stunde, oder? Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Aber das Interessante ist, ein neues Jahr liegt ja vor uns. Was wird in diesem Jahr alles passieren? Und eine Sache, da muss ich jetzt kein Unheilsprophet sein, ist, wir leben in einer Welt, in der es ziemlich viel Druck gibt. Und irgendwann wird Druck auf dein Leben kommen. Weißt du, so wie morgens, wenn du die Zahnpastatube nimmst und du drückst drauf. Und was kommt raus? Nicht Tomatenketchup, sondern Zahnpasta. Das, was da drin ist, kommt raus. Und wenn Druck in dein Leben kommt in diesem Jahr 2014, dann kommt das raus, was in dir drin ist. So, und dann lass uns nochmal drüber reden, ob die Liebe des Vaters wirklich bei dir und mir angekommen ist. Und ich sag dir, als ich vor 12 Jahren in eine tiefe Lebenskrise kam, war ich erschrocken. Ich meine, Halleluja, ich bin Pastor, ich bin charismatisch, pfingstlich, alles Mögliche. Ja, in mir ist, ich habe blaues Blut, Baptistengeneration dritten Grades. Ja, also ich habe von klein auf an Jesus schon mal im Leben gehabt. Und ich habe gedacht, also ich kenne das doch alles. Ich bin durch den Bibelvers zum Glauben gekommen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zu Gott, dem Vater, denn durch mich. Nur ich habe 44 Jahre nicht verstanden, worum es ging. Und in meiner Krise kam der Druck und dann kam, was kam raus? Härte, Bitterkeit, Wut. Wisst ihr, wir Männer in Deutschland, winkt mir mal Männer zu, Männer, ja. Schön, dass ihr da seid. Wow, viele Männer hier, das ist gut. Aber wisst ihr, was man sagt uns nach, wir hätten keine Gefühle. Doch, wir haben Gefühle. Wut. Stimmt's? Wir können richtig wütend sein. Das ist auch ein ganz starkes Gefühl. Weißt du, und diese Wut, die steigt in einem so auf, weil man sich ohnmächtig manchmal fühlt. Weil man sich überfordert fühlt. Alle wollen was von mir. Die Arbeit, die Familie und dann komme ich in die Gemeinde, die wollen auch noch was von mir. Ja, da kannst du manchmal richtig wütend sein. Und ich möchte dir heute sagen, Gott in seiner Liebe, der Vater in seiner Liebe, er will dich segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin und schenke dir seinen Frieden. Bekanntes Wort? Wo steht's? In der Bibel, danke. Hey, und das ist schon die erste Überraschung. Es steht im 4. Buch Mose. Hättest du das Wort dorthin gepackt? Also wer ein bisschen Bibelkenner ist, der weiß, das 4. Buch Mose, oh Mann, Israel ist in der Wüste. Und das Hauptwort im 4. Buch Mose ist Murren. Sie murrten und knurrten vor dem Herrn. Das Hauptwort ist Murren. Israel war im Ungehorsam in der Wüste. Und ihr kennt die Story, wo Josua und Kaleb ins verheißene Land gingen und die anderen sahen genau dasselbe verheißene Land. Und ich glaube, das ist so ein bisschen was hier für euch als Gemeinde. Man kann miteinander in ein neues Gebiet, geistliches Gebiet reingehen und die einen sehen nur die Riesen und sagen, wow, das ist nicht zu schaffen. Halleluja, es ist auch nicht zu schaffen. Und die anderen sagen, wir werden die Feinde fressen wie Brot. Guten Appetit. Weil ein anderer Geist in ihnen war. Das war der Heilige Geist, ja? Nicht ein menschlicher Geist. So, und mittendrin in diesen Geschichten steht auf einmal in Kapitel 6 im 4. Buch Mose dieser aaronitische Segen. Weil Gott hat zu Aaron gesagt, Aaron, deine Söhne, ihr sollt das Volk Israel immer wieder segnen mit diesem Wort. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin und schenke dir Frieden. Mittlerweile, wir sind so dran gewohnt, gibt es ein paar Leute mit einer evangelisch-lutherischen Vergangenheit hier. Luther war so fasziniert von diesem Segen, dass er das zur Liturgie innerhalb der evangelischen Kirche gemacht hat. So dass an jedem Gottesdienst normalerweise sollte dieser Segen am Schluss kommen. Deshalb kennst du den auch mittlerweile, Schätzchen, ne? Ich weiß. Sonst, es stehen ja viele gute Worte in der Bibel, aber dieses Wort ist auf einmal irgendwie so ganz praktisch. Aber es gibt eine Überraschung. Guck mal, da heißt es, der Herr segne dich. Und wer ein Bibelkenner ist, der weiß, dort wo in unseren Bibeln Herr groß mit großen Buchstaben steht, da steht ja im hebräischen Originaltext Yahweh. Yahweh segne dich und behüte dich. Yahweh lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Yahweh erhebe sein Angesicht zu dir hin und schenke dir seinen Shalom. Weißt du, was das Wort Jahwe bedeutet? Viele Jahre haben wir überhaupt nicht gewusst, wie man es ausspricht, weil Israel in seinem Gottesverständnis hatte so ein Gottesbild, auch ein schreckliches Gottesbild von einem fernen, heiligen, richtenden Gott, dass sie nicht mal wagten, den Namen auszusprechen. Deshalb haben wir das Problem mit den Zeugen Jehovas, weil man dachte, es wird Jehova ausgesprochen. Erst durch Sprachforschung im letzten Jahrhundert haben wir herausfinden können, nee. Das müsste Yahweh ausgesprochen werden. Aber selbst da haben wir noch nicht mal gewusst, wie übersetzt man diesen Namen überhaupt. Ich vermute, die allermeisten, wenn ich sage Yahweh, denken, ich bin, der ich bin. Stimmt's? Ha, frag die Maus. Google meine ich, bei Wikipedia. Das ist so für die Erwachsenen jetzt mittlerweile, frag die Maus. Ja? Wenn du bei Wikipedia den Artikel liest über Yahweh, wirst du feststellen, das, was ich immer schon geglaubt habe, dass nämlich ich bin, der ich bin, eine schlechte Übersetzung ist. Die Semiten, die Orientalen, die denken nicht so wie wir. Die denken nicht in philosophischen Kategorien, ich bin, der ich bin, der ewig, unendlich. Und so denken die nicht, die sind ganz praktisch, die sind wie Kinder, die sind wie Menschen, die packen an, die haben keine abstrakten Wörter zum Beispiel. Schöpfung gibt's nicht. Gott hat die Welt gemacht, das ist eine Aussage. Und darum steht in diesem Artikel, eigentlich muss man sagen, müsste man so übersetzen, ich bin für dich da. mit allem, wer ich bin und was ich habe. Und dann kommt die semitische Schwurformel, das ist typisch bis auf den heutigen Tag im Orient so, dass wenn man jemand schwört, also nochmal es bescheinigt, und ich bin wirklich für dich da. 7000 Mal im Alten Testament steht Yahweh. 7000 Mal, ich bin, der ich bin. Ich bin für dich da und ich schwöre dir mit meinem heiligen Schwur als Gott, ich bin wirklich für dich da. Und wenn Luther das gewusst hätte, oh Mann, wir hätten eine andere Bibelübersetzung. Stell dir mal vor, all die Bibelstellen im Alten Testament, wo von der Rache Gottes und dem Zorn Gottes die Rede ist. Und dann steht da, ich bin zornig. Ich, Yahweh, der Gott, der für dich ist und der wirklich für dich ist, ist zornig. Das ergibt einen ganz anderen Sinn, oder? Worauf ist er denn zornig? Auf mich? Oder ist er zornig auf das, was mich kaputt macht? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Gott ist zornig auf die Sünde. Gott ist zornig auf die Finsternis. Gott ist zornig auf all das Böse. Ich war zornig auf meine Kinder, wenn sie das Zimmer nicht aufgeräumt haben. Aber war ich zornig wirklich auf die Kinder? Ich war zornig darauf, auf ihr Verhalten, aber doch nicht auf sie selber. Als meine Tochter im Teenageralter auf den Dovidee kam, mich zu ihrem Feind zu erklären, für 2 Jahre, und wir Krieg im Hause hatten, ich habe sie mehr geliebt als je zuvor. Ich war zornig auf sie, ich war zornig auf ihre Rebellion, ich war zornig auf die Gemeinheiten und die Unverschämtheiten, die sie sich geleistet hat. Absolut. Aber ich habe sie doch geliebt. Darf ich dir mal die gute Nachricht sagen? Gott liebt dich. Alpha-Kurs, 1. Stunde, du hast es immer noch nicht verstanden, Schätzchen. Du hast es immer noch nicht verstanden, du brauchst ein bisschen Nachhilfeunterricht. Ich brauche Nachhilfeunterricht, meine Seele, er liebt mich wirklich brutto. Gott kann unterscheiden, er hasst die Sünde, er liebt den Sünder. Er ist Yahweh, der für uns ist. Da sagt einer zu mir, ja, weißt du, Matthias, also ich habe den Eindruck, Gott hat sich irgendwie bekehrt. Ich sage, wie bitte? Ja, zwischen Alten und Neuen Testament hat er sich bekehrt. Ich sage, wieso denn das? Ja, im Alten Testament ist er so der grauselige, gruselige, richtende Gott, der auf dem Thron sitzt und der immer sagt, nein, 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 nein. Und im Neuen Testament ist er der liebende Vater, Lukas 15 so. Das stimmt nicht. Nochmal, lies mal all die Bibelstellen und ich hoffe, wenn du auf diesen Namen Herr stößt, dann lies immer so, ich bin für dich da und ich schwöre dir, ich bin wirklich für dich da. Es gibt eine konstante Größe zwischen Alten und Neuen Testament. Weißt du, im Alten Testament offenbart sich Gott als Immanuel. Du heißt doch Manuel, ne? Weißt du, was das heißt? Gott ist mit uns. Tollen Namen hast du. So heißt Jesus auch nämlich, weißt du das? Jesus hat nämlich auch diesen Namen. Das ist die konstante Größe zwischen Alten und Neuen Testament. Gott hat sich nicht verändert. Er war im Alten Testament der Gott, der für uns ist und mit uns ist. Und er ist im Neuen Testament der Gott, der für uns ist. Seid nicht so begeistert hier, ihr Norddeutschen. Ist ja nicht auszuhalten, eure Emotionalität, ja? Er ist Immanuel, der Gott, der für uns ist. So, und jetzt hören wir uns nochmal den Segen an. Jahwe, der Gott, der für dich ist und der für dich ist, sagt, ich segne dich, und ich behüte dich. Was ist denn segnen? Das Wort Baruch Adonai, gesegnet sei der Name des Herrn, gesegnet sei Gott. Das ist dasselbe wie im Englischen, bless the Lord. Ich lobe Gott, wir haben gerade Gott gesegnet. Also ich hoffe, du hast das auch gemacht. Ich habe das getan, du auch? Ich habe Gutes über ihn ausgesprochen, ihm Gutes gewünscht, das heißt eigentlich segnen. Und dann passiert Folgendes, ich weiß nicht, wo dieser Kreislauf angefangen hat und wo er endet. Wir loben Gott und er segnet uns. Das ist so wie wenn Lobpreis, die Bibel umschreibt das sogar, dass wie wenn Wasser destilliert und aufsteigt, Wolken bildet und die Wolken regnen wieder herunter. Gebet steigt auf und Segen strömt herab. Gebet steigt auf und Segen strömt herab. Das ist dieser ewige Kreislauf eigentlich, den Gott initiiert hat. Er segnet uns, wir preisen ihn und segnen ihn und er segnet uns. Und wenn wir aufhören, ihn zu segnen, zu preisen, dann schneiden wir uns selber ab vom Segen. Hier in den vielen alten Bauernhöfen steht dran, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und das stimmt. An Gottes Segen ist alles gelegen. Gott segnet dich, er will dich mit Guten überschütten. Mit Guten. Er hat nur gute Gedanken. Du kannst nur mal sicher gehen, wenn du etwas Negatives über Gott denkst, ist es nicht von ihm. Das ist immer Mr. Dunkel. Das ist immer der Feind. Das ist der Vater der Lüge. Der will auch Vater sein, also ein impotentes, fieses Etwas. Ja. Gott ist ein Vater. Er schafft Leben. Der Teufel ist ein Kaputtmacher. Er kann nur kaputt machen. Und seine Domäne ist Lüge. Er kommt mit Lügen. Er sagt, ach, Gott ist nicht gut. Ach nee, Gott ist ein Spielverderber. Ach nee. Und du bist nicht gut. Ja, warum bist du nicht gut? Weil du bist sein Kind. Also wenn du mich beleidigen willst, dann kannst du sagen, ey, bist du aber dick geworden oder irgend sowas. Das ist nicht nett. Aber wenn du mich richtig treffen willst, dann sag, deine Frau ist aber hässlich und deine Kinder sind aber doof. Dann triffst du mich noch viel, viel mehr, weil die gehören zu mir. Weißt du, wenn der Teufel dich und mich anbaggert, dann meint er eigentlich gar nicht uns in erster Linie. Der will Gott treffen. Weil du und ich so wertvoll in Gottes Augen sind, weil wir seine Kinder sind. Aber Gott sagt, ich segne dich und ich behüte dich. Ich finde das ein tolles Wort, behüten, in unserem deutschen Wort. Als wir in Polen waren, ein Seminar gemacht haben, haben viele von uns Zeugnis gegeben, was die Vaterliebe in ihrem Leben ausgelöst hat. Und da tauchte fast in jedem Zeugnis das Wort Geborgenheit auf. Und da haben wir festgestellt, im Polnischen gibt es kein Wort dafür. Man konnte es nicht übersetzen. Wir haben gleich gegoogelt wieder, ne? So. Und es gab nur das Wort Sicherheit. Aber Sicherheit ist doch nicht Geborgenheit. Es ist, die Richtung stimmt schon mal, aber Geborgenheit, das ist dieses Behütetsein. Das ist diese Hand, die segnend auf dir ruht. Ihr wisst doch, dass die Juden diese Kippa haben, weißt du was eigentlich die ursprüngliche Bedeutung ist? Das sollte die segnende Hand des Vaters auf ihrem Kopf sein, den sie immer spüren sollten. Werdet jetzt bitte nicht religiös und kauft euch sowas, aber ich finde es ein schönes Symbol dafür, ja? Die segnende Hand, die immer auf dir ist. Warum beten wir unter Handauflegung? Weil wir spüren sollen, da ist eine segnende Hand auf dich, die dich behütet, wie ein Hut, ne? Die dich beschützt vor allem Bösen. Der Herr lasse leuchten, der Gott, der für dich ist und der immer für dich sein wird, lasse leuchten sein Angesicht über dir. Das Angesicht Gottes, oh Mann, da muss ich nochmal wiederkommen, eine Predigt drüber. Das ist schon wirklich, Gott sagt so oft, sucht mein Angesicht, ihr kennt das, sucht nicht meine Hände, also meine Segnung, sucht mein Angesicht. Was heißt denn das Angesicht suchen? Nun, meine Frau und ich, wir sind viel unterwegs mit der Botschaft von der Vaterliebe Gottes. Wir kommen anderen Kulturen. Und ich sage euch zum Beispiel, wir waren in Thailand gewesen, dort guckt man sich nicht ins Gesicht. Das ist ein No-Go. Du kannst nicht auf der Straße jemandes Gesicht gucken, weil dann gucken alle ganz peinlich weg. Es gibt Kulturen, wie zum Beispiel, also geh mal in Jerusalem über einen Bazar und guck mal jemandes Gesicht. Na, so viele Teppichhändler kannst du gar nicht mehr abwimmeln, wie dir dann die Leute hinterherlaufen werden. Das ist manchmal auch gefährlich, jemand ins Gesicht zu gucken. Ja, schön, schön, schön. Oh, billig Preis, ja. Und du wirst die Leute nicht mehr los. Was ist, wenn wir Augenkontakt aufnehmen? Nun, wir leben in einer Kultur, da guckt man sich in die Augen. Also ich finde das manchmal komisch, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und der guckt mich nicht an, der guckt immer weg. Dann würde ich denken, in meiner Kultur, entweder hat er Minderwertigkeit oder irgendein Problem, oder? Nun, wir müssen wissen, dass im Orient war das so, und das war allgemeingültig, einem König durfte man nicht in die Augen gucken. Wer einen König in die Augen sah, der konnte dafür sterben. Wir wissen das aus den Sprüchen, dass in dem Angesicht des Königs liegt Leben oder Tod. Also wenn der König fies guckte, dann musste man aber schon Angst haben. Wenn ich das im Hinterkopf habe und ich höre, dass der König aller Könige, mein Gott, dein Gott, mich anstrahlt, leuchtet und das Angesicht hat und dass er sogar sagt in seinem Wort immer wieder, sucht mein Angesicht, guck mir in die Augen, Kleines, Augenkontakt. Was heißt das? An den Augen können wir doch ablesen, wie es jemandem geht. Augen verraten so viel. Ich werde es nie vergessen, ich habe für eine Frau mal gebetet in unserer Gemeinde. Sie kam in Gottesdienst und vielleicht ist auch jemand heute Morgen hier im Gottesdienst. Du kennst Jesus noch nicht. Ich sagte, deine Augen verraten dich. Guck jetzt nicht gleich weg, ja. Aber es ist so wirklich, Augen, die erlöst sind, schauen anders. Und diese Frau kam zu mir nach dem Gottesdienst und ich sah in zwei ganz traurige, finstere, dunkle Löcher. Und sie sagte, mich hat das so angesprochen mit diesem Jesus, was ihr hier, ich spüre jetzt eine andere Realität. Und ich sage, ja, er lebt. Und dann habe ich gesagt, komm noch eine Schwester mit aus der Gemeinde, wir gehen mal in mein Büro und wir beten für dich. Und dann hat sie ihr Leben Jesus anvertraut. Hey, das sind solche super Sternstunden, ja? Und dann machte sie die Augen auf und ich habe das wirklich noch richtig vor Augen. Was für andere Augen auf einmal mich ansahen. Augen, die frei waren, da war der Schleier weg von Traurigkeit, Depression und okkulten Sachen und so weiter. Sie war freigesetzt. Gott möchte Augenkontakt mit dir haben. Und er möchte dir sagen, wie sehr er dich liebt. Er möchte, dass unsere Zeiten der Anbetung, auch unsere persönlichen Zeiten, zu Hause nicht hingehen sind und Jesus, 1., 2., 3., 4., 5., ich brauche hier und hier und da, Segen, 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 Segen. Und was sind deine Kommandos? Ich bin ein Erfüller, ein Vollstrecker. Ich bin Robin Hood in Kiel für die Entrechteten und Verarmten. Oh Freunde, das ist doch nicht unsere Rolle. Wir sind Geliebte. Wir sind die Braut Jesu. Wir sind Kinder Gottes. Wir gucken unserem Vater in die Augen. Wir gucken Jesus, unserem Bräutigam, in die Augen. Das ist unser Leben. Danke für eure Begeisterung. Und dann heißt es, dass er uns Gnade schenkt. Gnade. Ich liebe dieses Wort. Das ist ein Wort, das nicht von dieser Welt ist. Allein in unserem Sprachgebrauch. Wo wirst du in irgendeiner Zeitung das Wort Gnade finden? In Medien irgendwie, das taucht auf, das ist altertümlich, die gnädige alte Dame, das Gnadenbrot, das einer fristet oder so. Aber Gnade ist kein Wort, das aktuell ist und doch ist es absolut aktuell. Das ist ein Wort, das nicht von dieser Welt ist, das Gott erfunden hat, was Yahweh erfunden hat, der Gott, der für uns ist und der für uns ist, für uns erfunden hat. Mir hat jemand gesagt, ich kann das nicht kontrollieren, weil ich nicht Türkisch kann, dass es das Wort Gnade im Türkischen gar nicht gibt. Weil es in der islamischen Vorstellung gar keine Gnade gibt. Und es gibt leider manchmal auch unter uns Christen das Wort Gnade nicht. Sondern da will ich mein Recht haben. Ich will mein Recht haben. Aber Recht und Gnade sind zwei Paar Schuhe. Wenn du dein Recht haben willst, dann hast du die Gnade verwirkt. Weil Gnade ist ein Geschenk, was unvernünftig ist, was sogar ungerecht ist. Ich finde, Gnade ist ungerecht. Stell dir mal vor, da arbeiten, also jetzt kommt der deutsche Gewerkschaftsgeist, der ist ja hier oben ganz stark, hat man mir gesagt, ja. Also, deutscher Gewerkschaftsgeist, hört jetzt mal, was in der Bibel steht. Jesus erzählt eine Geschichte. Da werden Leute angestellt hier auf der Werft in Kiel, ja. Und die morgens kommen, kriegen einen Lohn. Die mittags kommen, bekommen denselben Lohn. Und die abends nur noch eine Stunde arbeiten, bekommen auch noch einen Lohn. Also, wo ist hier der Gewerkschaftsgeist? Da müsst ihr sagen, ungerecht, ungerecht. Und Gott sagt, wieso? Ich bin der Besitzer der Werft, wenn ich das entschieden habe. Was ist denn der wahre Lohn des Himmels? Wir denken an Arbeit. Wir haben gearbeitet. Ja, was für eine Arbeit ist das? Du darfst Gott genießen dein Leben lang. Hallo, weißt du, willst du dich beschweren dafür, dass du vielleicht 40, 50, 60 Jahre lang Christ warst und dass der sich auf ein Sterbebett auch noch bekehrt hat, auch in den Himmel kommt? Hallo, ich habe 60 Jahre Jesus schon genießen können, der arme Schlucker noch nicht. Das ist doch mein Lohn. Das Jesus ist mein Lohn. Gnade ist mein Lohn. Das ist ein Geschenk, das man nicht verdienen kann. Entscheide dich für Gnade, nicht für Recht. Oh Mann. Du kannst den Luxus erlauben, sogar Ungerechtigkeit zu ertragen. Weißt du, das schönste Geschenk, jetzt ist der Weihnachten schon wieder vorbei. Oh, ich muss schon wieder 300 Tage warten, bis ich die nächsten... Nein. Du kannst jeden Tag Geschenke machen. Schenke jemand Gnade. Jetzt kommt ein prophetisches Wort. Ich glaube, hier in der Gemeinde müssen einige anderen Gnade schenken. Bingo. Weißt du, das ist, da redet man nicht bis zum Ende alle Dinge durch, weil das funktioniert nicht. In meiner Ehe funktioniert das auch nicht. Mit meinen Kindern funktioniert das nicht. Ja, wenn ich Recht haben will, dann will ich immer alles durchspringen, alles durchspringen. Manchmal ist es auch gut, Dinge durchzusprechen. Bitte hört's richtig. Aber manchmal ist auch ein Punkt, da muss man Gnade schenken, muss man sagen, weißt du was? Du stehst da und ich stehe da, der tiefe Abgrund dazwischen und es gibt nur eine Brücke, das ist das Kreuz Jesu. Und auf dieser Ebene treffen wir uns. Und dann sagt dieses herrliche Segensgebet noch weiter, der Herr erhebe sein Angesicht zu dir hin. Das ist interessant, wenn du dann so die Fußnoten deiner Bibel liest, wirst du feststellen, dass an dieser Übersetzung schon in den unterschiedlichen Bibelübersetzungen man unterschiedlich vorgeht. Es heißt immer, dass das Gesicht sich hinwendet. Das passt zu der Jahreslosung. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Die Nähe Gottes ist mein Glück. Darum geht es nämlich, dass Gott ganz nahe kommt. Ganz nahe kommt. Und es ist sogar so, dass man, ich habe das in Kommentaren nachgelesen, also, ne, dass man sagen kann, so nahe, dass man jemandem einen Kuss geben kann. Ich würde mal gerne ein Buch schreiben über die Theologie des Kusses. Weil Küssen ist was Göttliches. Also wir Menschen wären nicht drauf gekommen, wir hätten gesagt, es ist zu unhygienisch. Als Kind fand ich das immer ganz, ne? Was machen Mama und Papa da wieder? Nee, und die Zunge noch, nee, bäh. Küssen ist etwas Himmlisches. Gestern auf dem Seminar kam eine Frau zu mir aus dem chinesischen Hintergrund und die sagte, in meiner Familie hat man sich nie berührt. Und dann habe ich Gott kennengelernt. Und dann habe ich Christen kennengelernt und habe gesehen, wie die miteinander umgehen, Umarmung und sogar Küsse. Das war so eine fremde Welt. Und gestern beim Seminar wurde sie daran erinnert, dass jetzt vierjähriges Kind rausgegangen ist in die Dunkelheit der Nacht und gerufen hat, wer ist mein Vater, wer ist meine Mutter, weil sie unter den vielen Erwachsenen, die um sie herum waren, nicht unterscheiden konnte, wer ist Großvater, Tante, Onkel, weil man sich nicht berührte. Die funktionierten alle, sagte sie mir. Und dann hörte sie die Stimme Gottes erstmal mit 4 Jahren. Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott sagte, ich bin dein Vater. Ist das nicht wunderbar? Gott ist dein Vater. Und er möchte dir einen Kuss des Himmels geben. Weißt du, wie wir Menschen in die Welt gekommen sind? Aber Vater blies Adam den Ruach-Atem ein. Und zwar in die Nase. Nun mache ich das ja nicht vor, wenn meine Frau hier gewesen wäre heute, dann hätte ich euch das vorgemacht. Wenn du jemand so nahe kommst, dass du jemanden was in die Nase pustest, dann bist du schon ganz nah am Mund. Das ist meine persönliche Auffassung. Ich glaube, wir sind mit einem Kuss in diese Welt gekommen. Ich glaube, dass als du geschaffen wurdest, als eines von diesen, ist jetzt kein Aufklärungsunterricht, aber es ist so, dass eins dieser Millionen Samenfädchen und eine von diesen 1000 Eizellen deiner Mama, als Gott das so zusammenpackte, da hat er seinen Kuss drauf gegeben. Du sollst leben. Die Bibel ist voll davon. Von Küssen. Wie ist unser Meister verraten worden? Wir waren in Argentinien vor einigen Monaten. Ich sage euch, seitdem leide ich unter Entzugserscheinungen. Die küssen sich ja nur. Die Männer untereinander. Ja, und die Frauen. Und oh, meine Rippen. Meine Güte. Ich habe gesagt, Herr, bewahr meine Rippen. Da wirst du umarmt, aber so richtig, so Walnussknackmäßig. Und wenn du dahinter guckst, merkst du, wie viel Sehnsucht nach Berührung da ist in diesem Volk. Ich sage, jeder deutsche Dackel sehnt sich nach Liebe. Wir alle brauchen diese Umarmung. So, und jetzt noch, hör noch mal, Jahwe erhebt sein Angesicht zu dir hin. Er kommt dir nahe, so nahe, wie du möchtest. Wenn du eine Umarmung brauchst, dann wird er dir eine Umarmung geben. Ich brauche Küsse, dann wird er mich mit Küssen bedecken. Ganz nebenbei, Lukas 15, was machte der Vater, als der verlorene Sohn nach Hause kam? Er schlotzte ihn ab, steht da in der Bibel. Kennt ihr norddeutsches Abschlotzen? Papa, das Kissing-Monster. Das steht von unserem Gott dort wirklich. Das hat mir nicht ausgedacht. Er bedeckt ihn von oben bis unten mit Küssen, steht da. Den Schweinejungen, ja. Weil er das brauchte. Vielleicht brauchst du einen Kuss heute mitten auf dein wundes Herz. Mitten da drauf, wo es so richtig weh tut. Kennt ihr das noch? Du bist auf Knie gefallen als kleiner Junge. Ich weiß nicht, da bin ich immer zu Mama, oh Mama, Mama, Mama. Und dann hat sie mir einen Kuss da drauf gegeben. Was für ein Unsinn. Es musste desinfiziert werden. Dicken Verband drum. Nein, die hat einen Kuss drauf gegeben. Es wurde sofort besser. Du brauchst einen Kuss. Ein Kuss des Himmels. Und er neigt sich dir zu und schenkt dir sein Shalom. Im Shalom ist alles drin. Diesem Wort Friede, Shalom ist alles drin. Meine Predigtzeit ist schon vorbei. Meine Güte, geht die Zeit hier schnell rum. Ihr seid irgendwie eine andere Erdachse hier in Kiel. Ne? Das Zeit geht schneller. Okay, ich bin auch gleich zu Ende. Shalom, das ist Gesundheit. Braucht hier jemand Gesundheit heute Morgen? Da ist ein Shalom. Er schenke dir Shalom. Wer braucht Versorgung? Jetzt müssen alle Hände hochgehen, oder? Ihr wollt doch die Gemeinde segnen. Ja? Ihr wisst, 10% ist alttestamentlich. 100% ist neutestamentlich. Aber wir fangen schon mal mit 10% an. Okay, gut. Wer braucht Beziehung? Wer braucht neue Beziehung? Wer braucht Veränderung in Beziehung? Das ist Shalom. Wer wünscht sich einen Partner? Hände runter. Auch nicht die sich einen neuen Partner wünschen. Das geht nicht. Ja, als Seelsorger erlebe ich das ja ständig. Da kommen Leute in eine Seelsorge, die sagen, oh, ich habe keinen Ehemann, ich habe keinen Ehemann. Der andere, oh, ich habe einen Ehemann, ich habe einen Ehemann. Ich sage immer, steck die beiden am besten zusammen. Und dann sollen sie sich gegenseitig segnen. Vielleicht hilft das, ja? Nein. Oh, Freunde, Beziehung ist so schwierig und Gott weiß das. Gott weiß, wie schwer Beziehungen sind. Weißt du, deshalb, es gibt zwei Orte, da kann man tierisch gut verletzt werden. Das ist die Familie und das ist die Familie Gottes. Weil da leben wir ohne Schutzschilde. Ich hoffe doch. Und da kannst du so richtig dem anderen in die Weichteile treten und auf seinen Wunden rumreiten. Ja, das kann man tun, aber das wollen wir doch nicht. Aber diese beiden Orte, ich sag euch, wenn die Liebe Gottes da herrscht, in deiner Ehe, in deiner Familie und in deiner Gemeindefamilie, dann können die Pforten der Hölle sie nicht überwinden. Halleluja! Ich sagte, Martin Luther war so begeistert von diesem Segen, weil er sagte, er sah den Vater da drin, der uns segnend behütet, er sah Jesus da drin, der als König der Könige über uns aufstrahlt und Gnade gibt, der nicht so macht, sondern so macht. Und er sah den Heiligen Geist, der ganz nahe kommt, der so nahe kommt, dass er in uns wohnt bis in Ewigkeit. Es wird nicht eine Millisekunde deines und meines Lebens vergehen, wo du alleine bist, weil der Immanuel Gottes, er lebt in mir durch den Tröster, den Heiligen Geist. Es ist derselbe Heilige Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der in uns lebt und der immer in uns sein wird. Es wird, wenn du sterben wirst, zwei Freunde von mir sind im letzten Jahr gestorben, sind beide über die Linie gegangen. Weißt du, sie waren nicht alleine. Sie waren nicht einen Augenblick allein, auch nicht im Augenblick, wo sie ihren Körper verlassen haben. Es ist der Shalom Gottes, der dich sogar bis ins ewige Leben rüberführt. Ich schließe mit einer kurzen wahren Geschichte. Eine Frau war auf dem Weg in großer Not und sie kam an einer Kirche vorbei, hörte dort die Menschen drin singen. Sie ging in diese große, alte, ehrwürdige evangelische Landeskirche hinein. Sie verstand nichts, was der Pastor sagte. Wahrscheinlich verstand der Pastor auch nicht, was er sagte. Ist ja auch egal. Am Schluss hielt er jedenfalls diesen Segensspruch. Und die Frau ging nach vorne und sagte, Herr Pfarrer, können Sie mir das nochmal bitte aufschreiben? Das mit dem Frieden und mit der Gnade und dem Leuchten? Und er sagte, ja, kann ich machen, steht in der Bibel drin, ja, mache ich gerne für Sie. Er sagte, wieso denn? Er sagte, ich war gerade auf dem Weg, mein Leben zu beenden, als ich an Ihrer Kirche vorbeikam. Ich bin hier reingekommen, ich habe kein Wort verstanden. Aber dann haben Sie da diese Formel am Schluss gesprochen. Und auf einmal kam ein Gefühl in mir hoch, das ich immer als Kind schon mal hatte, dass alles gut wird. Ich finde, eine schönere Umschreibung kann es für Segen gar nicht geben. Wenn aber Vater da ist, wenn der Vater im Haus ist, dann wird alles gut. AWG, alles wird gut. Ich möchte euch gerne noch segnen und dann schließen wir ab, okay? Vielleicht stehst du einfach auf, hältst deine Hände so offen vor dich hin als Zeichen, ich bin offen für diesen Segen. Was immer deine Not jetzt ist, mein Bruder, meine Schwester, was immer das ist, was du brauchst an Shalom, an Gnade, an Schutz, an Bewahrung, an Segen, Jesus ist dein Segen. Einen größeren Segen gibt es nicht als Jesus Christus. Er, der Sohn Gottes, den hat der Vater gesandt, um uns zu segnen, ins Leben hinein zu küssen. Und so segne dich, dieser wunderbare Vater Gott. Und es segne dich Jesus Christus, der Herr der Gnade, und es segne dich der Tröster, der Heilige Geist, alle Tage deines Lebens. Und so wie der Segen jetzt auf dich strömt, sagt er, sei gesegnet und sei ein Segen. Ich will dich so füllen, mein Kind, sagt er, mit meinem Frieden, mit meinem Leben, mit meiner Freude, meiner Freiheit im Geist, dass es aus dir heraus fließt in diese Stadt Kiel zu den Menschen, mit denen du morgen wieder Schule, Studium, Beruf, Arbeitsstelle, wo auch immer, deiner Nachbarschaft zusammen sein wirst. So segnen wir diese Stadt Kiel heute. Wir legen den wunderbaren Namen Jesus auf die Stadt Kiel, auf das ganze Bundesland Schleswig-Holstein. Wir legen deinen Jesus-Namen. Wir sagen danke, dass in diesem Namen das leuchtende Angesicht Gottes ist. Und wir beten, dass viele Menschen deine Augen sehen können, Jesus, und zu dir kommen. Auch in dieser Allianzwoche beten wir, dass viele, viele Brüder und Schwestern Einheit miteinander aufstehen und dich repräsentieren in diesem Land. Und wir danken dir, dass dein Shalom mit uns geht, dass wir niemals allein sind, weil du bei uns bist, unser Immanuel. Und jetzt küssen wir dich zurück. Wir lieben dich. Amen. Amen. Amen.